So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Wissensreich Stories. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Dr. Pero Micic. Lieber Pero, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Hallo, Hermann.
Sehr schön. Pero, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Zuschauerinnen, das ist ja ein Videopodcast, dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich 2, 3 Sätze über dich, über deine Person vorbereitet. Und du darfst auch gerne noch was ergänzen an der Stelle, falls ich was vergessen haben sollte. Aber grundsätzlich ist es natürlich das große Thema Zukunft heute. Und ich habe mir von dir sagen lassen, du bist kein Zukunftsforscher, denn wenn du als Zukunftsforscher betitelt wirst, dann kämpfst du die nächsten 30 bis 40 Minuten dagegen an, sondern du bist nämlich ein Zukunftsstratege beziehungsweise ein Zukunftsmanager, sagt man ja so schön in deinem Fall. Ja? Du machst das seit 35 Jahren, bist auch Gründer und Geschäftsführer der Future Management Group und Präsident des Leaders Foresight Institute, Investor im Bereich künstliche Intelligenz, unter anderem also nebenbei, hast über 1400 Zukunftsprojekte begleitet. Kannst du mich gleich korrigieren, ob wir das nach oben korrigieren dürfen? Und sage und schreibe über 2200 Vorträge in 30 Ländern gehalten. Korrekt?
Ungefähr.
Sehr gut, ja. Das passt. Sehr gut. Ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen. Und zwar, die einen glauben an die Kristallkugel, wenn man so sagen darf, die anderen an geplante Zukunft. Wie viel ist deiner Meinung nach davon Wissenschaft und wie viel ist Erfahrung?
Die Wissenschaft liefert Methodik für ein Gebiet, das prinzipiell mit klassisch wissenschaftlichen Methoden, also positivistisch, das heißt, ich kann es messen, zählen, wiegen, gar nicht greifbar ist, weil es ja noch nicht mal existiert, weil es ja in der Zukunft liegt. Also man kann sehr kritisch wissenschaftlich an die Zukunft herangehen und trotzdem bleibt es natürlich die Zeit, die noch nicht passiert ist. Mhm. Und insofern kann man das sehr solide machen. Man kann aber auch einfach so das Bauchgefühl walten lassen, das passt oft. Das funktioniert ja dann ganz gut, aber okay, je größer die Folgen sind falscher Entscheidungen, desto weniger empfehlenswert finde ich das.
Das hört sich plausibel an. Bei Hand aufs Herz, ne? Wie oft wurdest du schon nach den Lottozahlen gefragt?
Ja, also ernsthaft noch nie, glaube ich, aber es ist gerne mal so ein Witz dabei. Und das zeigt auch, warum ich eben sage, bitte nicht Zukunftsforscher, weil Zukunftsforschung ist wertvolles Rohmaterial. Mehr nicht.
Okay, okay.
Rohmaterial brauchen Menschen.
Ja.
Für mich, unsere Zielgruppe sind im Wesentlichen ja Führungsteams und Unternehmen, brauchen Führungsteams und Unternehmen, um daraus ihre Zukunft zu gestalten, um ihre Annahmen zu verbessern, potenzielle Überraschungen zu sehen, Chancen zu erkennen, Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Das ist, wofür Zukunftsforschung hilfreich ist. Dabei hat man es immer mit einem Dilemma zu tun. Jeder weiß hoffentlich, dass man die Zukunft nicht exakt vorhersagen kann. Jeder weiß aber auch, dass jedes Investment in einem Unternehmen immer eine Wette auf die Zukunft ist. Also kann die Zukunft nicht vorhersagen, mache es aber letztlich mit jeder Investition. Ob ich eine Halle baue, in ein Geschäft einsteige, wieder rausgehe, eine Software kaufe, jemanden einstelle oder entlasse, basiert immer auf Zukunftsannahmen. Und diese Zukunftsannahmen wird man unternehmerisch nicht los.
Okay, lass uns mal kurz bei dem Thema gerade tatsächlich bleiben. Was ist eigentlich deiner Meinung nach der größte Irrtum, wenn es um das Thema Zukunftsforschung geht, aber auch um Zukunftsstrategie, weil das ist ja dein Steckenpferd?
Naja, der größte Irrtum ist im Prinzip diese Vorstellung, dass Zukunft entweder darin liegt, sie möglichst genau vorherzusagen, oder darin liegt, sie möglichst genau langfristig zu planen. Beides ist falsch, weil ich kann natürlich, wie gerade gesagt, nicht voraussagen. Ich muss gute Annahmen haben und Annahmen sind was anderes als Prognosen. Mhm. Prognosen wollen Recht haben. Das heißt, in 10 Jahren schauen wir, ob die Prognose gut war. Eine Zukunftsannahme ist ein Beobachtungsinstrument. Ich lege offen, auf welchen Zukunftsannahmen unsere Strategie basiert. Und dann kann ich diese Annahmen permanent prüfen. Das ist ein Steuerungs- und Führungs- und Frühwarnsystem. Und dieser zweite Irrtum ist, ja, man kann doch heute gar nichts mehr langfristig planen. Richtig. Es geht auch nicht darum, die nächsten 5, 8 oder 10 Jahre zu planen, so wie man das früher mal naiverweise gemacht hat, sondern es geht darum zu bestimmen, in welche Richtung man geht, welchen Berg man besteigen will. Und dann plant man praktisch die erste Etappe. Und nach der ersten Etappe plant man die nächste, weil man dazugelernt hat.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal zum Thema KI und das Thema Robotik würde ich gerne gleich mit dir nochmal betrachten. Vorweg aber eine andere Frage noch. Wann hast du denn für dich persönlich entschieden, dass du, ich sage jetzt mal, auf die Vergangenheit pfeifst und dich sehr stark mit der, ja, mit der Zukunft beschäftigst? Klar, ich habe schon gesagt, seit 35 Jahren bist du da im Business, aber gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, ja, jetzt, das ist der richtige Weg, da habe ich Bock drauf?
Also im Nachhinein ist das immer leichter zu erklären. Ich kann diesen einen Zeitpunkt gar nicht identifizieren, aber einen Zeitraum, das war letztlich während meiner Schulzeit. Also so wie ich aufgewachsen bin, war für mich Unternehmertum etwas Attraktives. Das hatte immer was mit Initiative zu tun, das hatte immer mit Investition, mit etwas Aufbauen zu tun, das hatte immer mit Innovation zu tun, was Neuem, also was in der Zukunft liegt. Gleichzeitig hat mich der Nimbus von Strategie interessiert, weil das ganz gut zusammenpasst. Und letztlich alles, was Bestehendes in Frage stellt oder eben neu denkt. Die Initiative war dann letztlich während des Studiums, dass ich meine Diplomarbeit schreiben wollte über Frühwarnsysteme und Früherkennungssysteme, weil das eine kleine praktische, aber vernachlässigte Anwendung war. Und man in diesem Feld, ich wollte ja unbedingt mich selbstständig machen, weil es in diesem Feld nicht wirklich praktisch orientierte Spezialisten gab. Und ich war viel zu jung, um Strategie zu beraten. Also hab ich mich darauf konzentriert. Die Vergangenheit ist dabei durchaus ein weiser Lehrer. Also es ist nicht so, dass sich Vergangenheit wiederholt. Aber es gibt eben Muster von Veränderungen, so die typische S-Kurve, das ist ja etwas, was wir gelernt haben, in der Vergangenheit viele Male geholfen hat, viele Verteilungskurven, grundsätzliche Prinzipien und Mechanismen des Handels. Und da kann man durchaus aus der Geschichte enorm viel lernen, weil es auch einen makrohistorischen Blick gibt, der für die Analyse und die Gestaltung der nächsten Jahre ziemlich hilfreich sein kann.
Ja, du hast gerade gesagt, aus der Vergangenheit lernt man gut. Frühwarnsysteme war so deine Diplomarbeit oder dein Thema in dem Bereich. So rückwirkend betrachtet, gab es Momente, wo du, ich sage jetzt mal, vollkommen ins Klo gegriffen hast?
Also bei Investments gab es das, ja.
Ja.
Bei eigenen Investments.
Ohne Namen zu nennen, aber was war so denn, was war so, wo du gesagt hast, verdammte Axt, das hätte ich nicht machen sollen.
Ja, klar, absolut. Ich glaube, das passiert jedem. Das waren wenige, aber manchmal ziemlich teure Investments, die ich dann aber auch nicht so begleitet und nicht so beobachtet habe, wie man das normalerweise bei einem Private Equity machen muss. Bei Aktienunternehmen kriegt man ja praktisch die Informationen oft frei Haus geliefert. Da muss man tiefer reinschauen und beobachten. Die Zeit habe ich mir gar nicht genommen. Insofern ist das selbst schuld und ein eigener Fehler daran. Ja, aber dort, wo ich dann immer hingeschaut habe, im eigenen Unternehmen, ist so etwas nie passiert.
Ja, das ist schon mal gut. Also wenn ich Investments tätigen möchte, komme ich nochmal auf dich zu und dann unterhalten wir uns nochmal in Ruhe. Ja, sehr gut. Pero, ich hatte es am Anfang schon kurz angesprochen gehabt, das Thema KI und Robotik. Aktuell sprechen ja alle über KI. Das ist ja das Nonplusultra, sage ich jetzt mal. Gibt es deiner Meinung nach einen Bereich, über den wir uns eigentlich eher unterhalten sollten?
Es gibt weiterhin ziemlich viele Probleme auf der Welt und ziemlich viele Chancen auf der Welt. Gibt es einen stärkeren Faktor,
Ich meine gerade die
Gestaltung der
Techno,
Zukunft.
gerade die, wenn man die Technologie betrachtet, die Entwicklung gerade der Unternehmen, der Gesellschaft, der Digitalisierung. Wie gesagt, KI ist ja jetzt gerade total komplett überall im Game. Kommen neue Technologien noch on top vielleicht, die wir noch gar nicht als Otto Normalverbraucher auf dem Zettel haben?
Also man muss sich mal klar machen, was das mit der KI ist. Was gerade passiert, war in zunehmendem Maße seit mindestens 30 Jahren klar. Also
30 Jahren.
das lässt sich auch belegen. Da haben Menschen sehr klar, durchaus auch mit den heutigen Jahren, prognostiziert oder angenommen, wohin das führen wird und was dann passieren wird. So die Abfolge ist da relativ eindeutig. Die Frage, ob es da was anderes noch gibt, also KI wird jetzt langweilig und jetzt gucken wir mal nach dem nächsten,
Ja.
nachvollziehbar, aber nicht, wenn man wirklich ernsthaft über seine Zukunft, die Zukunft seines Unternehmens nachdenken will, weil alles, was wir bisher gemacht haben und gebaut haben und entwickelt haben, haben wir mit dem bisher mächtigsten Werkzeug der Welt gemacht, dem menschlichen Gehirn. Und zum ersten Mal in der Geschichte bekommt dieses Gehirn Unterstützung nicht nur in Form von Software und Rechnern im einfachen Sinne und Excel-Tabellen und so weiter, sondern wirklich in der Kognition, in Intelligenz. Das ist zum ersten Mal in dieser Geschichte.
Ja.
Und damit wird das, was bisher alles gebaut hat, unser menschliches Gehirn, noch mal stärker. Und das gilt für die Medizin, für die Ernährung, für die Energie, für die Mobilität, für jedes Stück an Lebensgestaltung. Deshalb gibt es tatsächlich kein mächtigeres Thema, keinen mächtigeren Faktor. Jetzt nach dem nächsten zu suchen, kann man machen, aber alles wird KI-getrieben sein. Also selbst wenn wir nach, weiß ich nicht, Präzisionsfermentation als Ersatz für an der Kuh und am Schwein gewachsenes Fleisch nehmen, was originales Fleisch ist, nur eben nicht am Tier gewachsen oder eben für Milchproteine. Selbst wenn wir darüber nachdenken, letztlich ist einer der Faktoren dahinter auch wieder KI. Neue Medikamente, die Tatsache, dass wir zumindest mittelfristig unterwegs sind, den Krebs weitgehend zu besiegen, auch das ist KI getrieben. Also deshalb alles, was das Gehirn gemacht hat bisher, wird jetzt maximal unterstützt. Und deshalb ist KI der Faktor hinter allem, was noch kommt.
Ja, was würdest du denn Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt gerade ganz konzentriert auch auf Deutschland, weil im Podcast geht es ja darum, nicht nur zuzuhören, sondern danach auch ins Handeln zu kommen. Was würdest du Firmen in Deutschland aktuell raten, damit sie nicht hinten runterfallen, ne?
Ja, also kommt natürlich auf Branche, Geschäftsmodell
Klar,
und
logisch.
Größe an. Wenn ich Tipps, weniger Ratschläge geben sollte. Lernt, ich frage immer in Vorträgen in letzter Zeit, wer von euch kann programmieren? Und dann melden sich so 1%. Die
Ja.
Realität ist aber, alle können heute programmieren, egal wer. Auch die, die sich's überhaupt nicht vorstellen können. Lernt diese Werkzeuge zu nutzen und schafft euch Software. Und wenn ihr das in der Firma euch nicht traut, dann macht's halt für den Bogenschießverein oder für den Tennisverein oder für irgendein Hobby. Aber erlebt diese Selbstwirksamkeit, die entsteht, wenn man plötzlich Software entstehen sieht, einfach durch natürliche Sprache in Deutsch oder Swahili oder in Englisch und die auch noch KI unterstützt eingerichtet werden kann. Das sind die mächtigsten Werkzeuge gerade, die der Einzelne oder das kleine und letztlich auch das große Unternehmen nutzen kann.
Ja.
Wir sind dabei, dass erstens jeder Programmierer heute schon 50% produktiver ist im Durchschnitt. Aber die Zahl der Menschen, die programmieren können und werden, verfünf- oder verzehnfacht sich gerade. Und deshalb ist das der wichtigste Tipp und es ist etwas, was enorm Freude macht. Jetzt kann man sagen, ja Moment, ich bin ja hier Gründerin und Gründer, was soll ich jetzt programmieren? Ja, das ist ein Irrtum. Man sagt doch schon seit Jahrzehnten schon, arbeite nicht im, sondern am Unternehmen. Und das ist genau am Unternehmen zu arbeiten. Das Unternehmen zu definieren. nicht festzuzurren, damit man inflexibel wird, sondern das Unternehmen zu definieren, was es sein soll. Letztlich ist jedes Unternehmen im Kern Software und nochmal im Kern Intelligenz. Insofern, das kann man machen mit den Systemen wie Claude Code oder Codex oder Replit oder Lovable oder Cursor. Das sind Systeme, mit denen man sich beschäftigen muss. Und eine Führungskraft kann Menschen nicht in diese neue KI-Ära führen, wenn sie nicht selbst vormachen, wie meisterhaft sie KI anwenden.
Absolut. Du hast es ja gerade gesagt, nicht kann, sondern muss. Also ich selber bin auch ein Programmierlegastheniker, falls es diesen Begriff gibt. Aber mit Claude Code, du hast es im Nebensatz erwähnt, fällt es sogar mir leicht, Dinge zu programmieren, ob es jetzt Landingpages etc. sind. Also es ist tatsächlich ein Riesensprung. Eine Doppelfrage an dich. Gibt es Bereiche, jetzt gerade noch auf KI bezogen, die überschätzt, aber auch unterschätzt werden?
Im Umfeld KI, was wird überschätzt? Überschätzt wird, das ist jetzt eine Argumentation hintenrum, überschätzt wird, wie dumm KI heute noch sein kann, wie viel sie halluziniert, wie viele Fehler KI-Systeme machen, wie viele Biases sie haben, weil letztlich, es ist doch das Gleiche, wenn ich einen Menschen einstelle und beauftrage. Ich kann doch auch nicht in dessen Kopf schauen. Das ist doch auch eine Blackbox. Ich weiß doch auch nicht, wie sein neuronales Netz funktioniert. Ich kann auch nicht wirklich immer erkennen, was da geflunkert ist und was da möglicherweise nur an vorgespiegeltem Wissen da ist. Also das wird maßlos überschätzt. Vor 3 Jahren konnte man noch sagen, ja, das sind stochastische Papageien, die wissen gar nicht, was sie da wiedergeben. Ja. Wir sind über die einfachen Sprachmodelle hinaus, wir sind über die multimodalen Modelle hinaus, wir sind über die Reasoners hinaus, das ist praktisch jetzt alles Basis, und sind jetzt bei der agentischen KI. Diese agentische KI, das bleibt jetzt mal das, weil das sind praktisch handelnde KIs, das, was ich ihnen gebe, erlaube oder sie beauftrage. Und die Agenten werden dann auch noch körperlich, das sind dann Roboter beziehungsweise Fahrzeuge. Bis dahin, dass eine ganze Organisation, ein ganzes Unternehmen letztlich von einem KI-System gesteuert und geführt wird, mit entsprechenden gesellschaftlichen Folgen.
Ja, spannende Frage an der Stelle. Jetzt gehen wir
also,
mal.
Was unterschätzt wird, war noch eine Frage.
Also bitte, ja, klar.
Was unterschätzt wird, ist, und das passt natürlich genau dazu, die Entwicklungsgeschwindigkeit. Es gibt einen Test, der heißt Humanity's Last Exam, also der Menschheit letzter Test. Und den hat man Anfang 2025 publiziert, damit man wirklich eine absolute Messlatte für KI legen kann. 2500 Aufgaben, nicht nur Fragen, Aufgaben aus Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Sozialwissenschaften, alles. Diese Fragen, ich kann mir kaum vorstellen, dass es mehr als 5 Menschen gibt im deutschen Sprachraum, die mit genügend Zeit in der Lage wären, das alles zu beantworten.
Krass.
Wir hatten Anfang 2025, war die beste KI darin bei 5%. 5% von 2500 Aufgaben richtig. Aktuell 53% in
also das ist
anderthalb
schlecht,
Jahren.
Sich entwickelt. Ja.
Und die Entwicklung ist exponentiell. Das heißt, es wird vermutlich bis zu diesem Jahresende dauern, wo wir bei 80% oder 85% sind. Also da, wo praktisch kein Mensch, also in den meisten Unternehmen gibt es keinen einzigen Mitarbeitenden, der auf dem Niveau ist. Das wird in der Tat unterschätzt, weil man sich auch gerne Fälle anschaut, wo KI irgendwas Blödes gemacht hat. Wie zum Beispiel, soll ich zur Waschstraße zu Fuß laufen oder fahren? Ja, das war tatsächlich mal ein Fall, wo die KI gesagt hat, er ist so nah, dann lauf lieber, obwohl man das Auto natürlich da nicht dabei hat. Das ist aber längst korrigiert. Das sind oft, vermute ich zumindest, Selbstberuhigungen, dass man noch eine Zeit dazu warten. Ja, ich bekomme auch Fragen wie, wie lange haben wir denn Zeit und wann geht's denn los? Und diese Fragen zeigen schon, dass der Kern nicht vorhanden ist, nämlich die Zukunftsfreude darauf, in meinem Job, in meiner Profession, mit meiner Aufgabe für meine Kunden, Patienten, Mandanten, Kollegen besser zu werden, dass ich wirklich leidenschaftlich exzellenter werden will und es grandios finde, dass jetzt mehr Intelligenz in die Welt kommt.
Was denkst du oder was deiner Meinung nach, was denkst du, kann die KI auch in 20 Jahren nicht ersetzen? Schwere Frage, ne?
Ja, KI wird in absehbarer Zeit alles, was ein Mensch kognitiv kann, auch können. Physische KI, Roboter werden alles, was ein Mensch körperlich kann, in absehbarer Zeit auch können. Mhm. Was bleibt für uns? Es bleibt für uns das Einzige, was die beiden nicht können, Mensch sein. Die zukünftigen Rollen, die zukünftigen Jobs werden in einem viel, viel höheren Maße Arbeit an Menschen sein, Arbeit mit Menschen sein. Dass jemand am Bildschirm mit Tastatur und Maus alle Arbeiten macht und letztlich kaum mit Menschen kommuniziert, das sind genau die Arbeiten, die im Büro nicht mehr von Menschen gemacht werden. Wir gehen davon aus, dass in 10 bis 15 Jahren 60% der heutigen menschlichen Tätigkeiten nicht mehr von Menschen gemacht werden. Es wird neue Aufgaben geben, aber mit den heutigen trifft das zu. Und das, was körperlich Roboter können, vor 10 Jahren schon konnte ein Roboter namens Star menschliches Gewebe nach einer Operation besser zusammennähen als ein Chirurg. Und das ist 10 Jahre her. Also diese Dexterität, die Fingerfertigkeit entwickelt sich gerade eben auch rasant. So, das, was für uns bleibt, ist, am Menschen zu arbeiten. Wir sind, und darauf müssen wir aufpassen, wir sind die Chefs der KI. Wir geben die Leitlinien vor. Wir nehmen die Ergebnisse ab. Wir haben die Fähigkeit zu beurteilen, ob das anderen Menschen gut tut, ob es anderen Menschen gefällt. Wir haben den Geschmack, die Erfahrung. Damit sind wir praktisch, wird jeder zur Führungskraft, jeder zur Unternehmerin und zum Unternehmer.
Ja, du hast schon klar so eigentlich schon die perfekte Brücke für mich geschlagen. Roboter, Thema Robotik im Allgemeinen, hatten wir auch gesagt, dass wir das mal kurz ansprechen. Was ist denn da deine Einschätzung, wo da die Reise hingeht? Ich sage jetzt auch gerade mal ganz klassisch, du hast gesagt, die Büroarbeiten, wo ist das Zwischenmenschliche jetzt nicht benötigt wird, das wird eher ausgetauscht, wird neue Jobs geschaffen. Ich schmeiße jetzt einfach mal den Begriff Pflege rein oder allgemein die Robotik. Was ist da deine Meinung?
Also wir haben seit ernsthaft ungefähr 60 Jahren Industrieroboter. Das sind in der Regel einarmige Roboter, die immer schneller wurden, immer präziser wurden. Und ohne die unsere Industrie heute drastisch weniger leistungsfähig wäre. Fußnote, wenn man sich die Robotisierung der deutschen Industrie anschaut, das ist ziemlich erschreckend wenig. In China werden jeden Tag über 15.000 Roboter in Betrieb genommen, Industrieroboter. Also das geht natürlich weiter. Was jetzt aber, und wir haben vor ein paar Jahren dazu schon publiziert, was jetzt neu passiert, ist, dass robotische Körper, die wir seit 20 Jahren bei Boston Dynamics bewundern, wie sie Saltos schlagen und Eis
also springen und alles Mögliche, ja, ne?
Dass diese Roboter jetzt neuronale Netze als Gehirne bekommen, also KI-Gehirne bekommen. Und damit wird etwas Physisches im Prinzip genauso intelligent wie wir und ist im Begriff, intelligenter zu werden. Also wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass so ein Roboter schlicht intelligenter ist als wir selbst. Wir müssen uns sogar an den Gedanken gewöhnen, dass unser Auto intelligenter ist als wir selbst. So, und diese Verbindung multipliziert mit dem Fortschritt an Fingerfertigkeit, an Dexterität, plus den Investment, das jetzt gerade gemacht wird in im Wesentlichen humanoide Roboter. Warum humanoid? Weil sie dann alles, was wir in unserer Lebenswelt nutzen können, den Tisch, die Werkzeuge, den Rasenmäher, die Fahrzeuge, genauso nutzen können wie wir, weil die Welt gebaut ist für ein Leben, für ein Wesen mit zwei Beinen, zwei Armen, Händen und dem Kopf. Wird es andere Formen geben? Absolut. Aber diese Humanoiden sind eben universell einsetzbare Geräte, Körper, die wir auch so nutzen können, dass sie eben, und das ist für kleine Betriebe gut, weil die da lohnen sich Industrieroboter oft nicht, weil die nicht ausgelastet sind. Dann machen die ein bisschen Garten- und Landschaftsbau, dann kochen sie was zu essen, dann schneiden sie die Hecke und sortieren Teile in der Fertigung der Werkstatt und kehren die Werkstatt oder die Halle. Wir haben dieses Jahr vermutlich 10, 20.000, vielleicht 30.000 in der Produktion weltweit davon. Und wir werden in 5 bis 10 Jahren so viele Roboter dieser humanoiden Art produzieren, wie wir heute Autos produzieren. Ja, also so ein humanoider Roboter sind 5% ungefähr von der Masse eines Autos. Ja. Deshalb ist das leicht vorstellbar. Und wenn wir 90 Millionen Autos jedes Jahr produzieren, dann ist das relativ leicht vorstellbar, dass wir so viele Roboter produzieren werden. Und das führt dazu, dass wir 10 Jahre später mit entsprechendem weiteren Hochlauf auch weit über 1 Milliarde oder 2 dieser Roboter da in der Welt haben.
Ja, das hört sich schon so ein bisschen an, wie ist der Film noch mit, damals mit Will Smith, iRobot, glaube ich, ne?
Ja.
Also
ja,
genau. Das ist schon irgendwo ein bisschen beängstigend. Das ist tatsächlich die nächste Frage von meiner Seite. Und zwar, was macht dir bei dieser ganzen rasanten Entwicklung, und das ist ja trotzdem auch für viele auch schwierig zu verstehen, was macht dir trotzdem Hoffnung auch für die Zukunft, aber was macht dir auch Angst? Wenn du überhaupt Angst hast.
Wir haben eine Wirtschaft weltweit, die darauf beruht, dass weit mehr als 90% der Menschen als abhängig Beschäftigte ihr Geld verdienen, von dem sie leben. Und wir halten das auch für praktisch Gott gegeben, als wäre das nie anders gewesen. Tatsächlich ist aber der Arbeitsplatz, der Job, ja eine Erfindung. Wir haben das im Zuge der Industrialisierung, haben wir das massiv verbreitet. Das gab es früher zumindest in diesem Maße nicht. Da waren die Menschen selbstständiger. Und weil wir so abhängig sind von Jobs, kann dieses System das gar nicht überleben. Weil eine KI-Stunde, das würde man nie so rechnen, aber wenn wir es mal analog rechnen würden, ist eine KI-Stunde unter 1 Euro heute schon im Vergleich zu Menschen und wird auf Centbeträge. Also viele sagen, too cheap to meter, es wird einfach zu billig werden, um es zu messen. Und das ist bei KI praktisch auch schon so. Bei den Robotern habe ich mal vor 2 Jahren ungefähr eine Kalkulation gemacht mit wirklich sehr vorsichtigen Annahmen und kam auf anfangs maximal 14 Euro pro Stunde. Und da habe ich für Menschen, die sich um den Roboter kümmern, alleine schon 7 Euro reingerechnet. Also wir sind relativ schnell bei 12, 10, 8, 6, 4 Euro pro Stunde. Und dann werden Unternehmen keine Wahl haben, als Roboter einzusetzen. Das führt dazu, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass nichts davon ist sicher, aber es sind Annahmen, die berechtigt sind und die wir verargumentiert haben. Das führt dazu, dass eben viel mehr Arbeiten, die heute kein Mensch machen will, zunächst mal von den Robotern übernommen werden. Alles, was, sagen die Amerikaner, dull, dirty, dangerous and difficult ist, also alles, was eintönig, dreckig, gefährlich und schwierig ist. 80 Millionen Arbeitsplätze oder 80 Millionen Arbeitskräfte fehlen weltweit. Die werden erstmal aufgefüllt. Es wird ja von den KI-Systemen, also der virtuellen KI, ja auch vieles gemacht, wofür man sonst gar keine Zeit hatte und gar keine Gelegenheit hatte und Menschen damit gar nicht befassen wollte. Dann aber wird ein Prozess beginnen, parallel letztlich, der auch wirklich menschliche Arbeitskraft ersetzt. Und dann komme ich eben auf diese 60% der Tätigkeiten, die nicht mehr von Menschen gemacht werden. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn die Arbeitskosten kognitiv wie physisch immer niedriger werden und wenn wir weiterhin Konkurrenz haben, wovon wir ausgehen, dann werden die Preise deflationiert. Alles wird, sowohl die Dienstleistung, und zwar die absolute Top-Dienstleistung, wie beispielsweise in der Selbstberatung in Sachen Recht. Da kommt man nämlich raus aus dem Beratungsverbot. Wie auch eben für physische Arbeiten, dann werden Produkte, Leistungen deutlich billiger und führen langfristig gesehen dazu, dass wir durch diese höhere Produktivität hat immer zu mehr Wohlstand geführt, es bleibt auch so, dass wir praktisch im Überfluss leben.
Mhm.
Problematisch daran ist, dass nicht eben von heute auf morgen umgestellt werden kann, selbst wenn man wollte. Zum einen wird ja sichtbar heute durchaus verzögert. Also man versucht eben zu sagen, das wird schon nicht so und das sind ja Science-Fiction-Szenarien, jetzt befassen wir uns mal mit etwas Realistischem. Das hat aber schon begonnen. Die Tatsache, dass jetzt nicht alles schon umgefallen ist und überall nur noch die KIs arbeiten, das liegt nicht an der Qualität der KIs, sondern das liegt an unserem Einsatz, an unserer Einsatzfähigkeit, unsere Fähigkeit, sie einzusetzen, so gesagt.
Und auch der Geschwindigkeit, wie wir es vorantreiben wollen oder müssen oder auch
Genau. Also
zulassen
da sind
tatsächlich, ne?
ganz viele Gefühle, Gewohnheiten, auch Gesetze spielen da mit, die das verlangsamen. Und das ist ja auch gut so. Aber wir werden, und das hatten wir vor 200 Jahren schon mal, eine Phase haben dieses Übergangs, die durchaus schwierig und gefährlich ist. Wir haben schon ziemlich viele Spannungen. Seit 30 und mehr Jahren haben so normal verdienende Menschen real keinen Zuwachs erlebt, relativ gesehen eher sogar ein Niedergang ihrer Möglichkeiten. Und wenn jetzt aber auch noch diese Verhandlungsmacht, also wir hatten ja Fachkräftemangel und Mitarbeiter ist immer was wert, wenn diese Verhandlungsmacht auch noch weggeht, weil die KI und die Roboter das billiger machen können und oft sogar sicherer, schneller, dann werden sie nicht einfach schweigen, sondern sich beschweren, gelinde gesagt. Und vor 200 Jahren hatten wir das Phänomen der Maschinenstürmer, der Luddites, und das dauerte Jahrzehnte. Das wird jetzt nicht Jahrzehnte dauern. Ich gehe davon aus, dass wir heute etwas schlauer sind. Aber so wie die Unternehmen, wie auch die Politik das verzögert, dafür Vorkehrungen zu treffen, so sehr, weil wir kurzsichtig sind als Menschen, das ist uns inhärent, so sehr wird eben diese Krise noch schlimmer. Und
Okay, das ist das.
es gäbe Lösungen, aber die geht man zu langsam an.
Ja, das ist ja jetzt trotzdem alles noch eher in dem Bereich oder auf der Seite des Beängstigenden. Auf was dürfen wir uns denn freuen? Also, wo siehst du denn die Hoffnung in der Zukunft?
Alles, was heute uns oder vieles von dem, was uns heute Angst macht, Krankheiten, Krebs, früher Tod, Leid, Hunger, Armut, wird mittelfristig und langfristig praktisch verschwinden. Wir haben den Hunger ganz ohne KI in den letzten 30 Jahren schon gedrittelt. Also wir sind schon enorm erfolgreich darin. Unsere Energieversorgung wird um 2050, 60 mit hoher Wahrscheinlichkeit zu über 90% regenerativ sein. Ja, auch ein Industrieland. Man kann heute ein Industrieland zu 75% elektrifizieren mit heutiger Technologie. Und dabei hat KI natürlich auch geholfen, diese Effizienzen zu erreichen. Die Preise sind für eine Kilowattstunde Batteriespeicher um über 90% gesunken in etwas über 10 Jahren. Die Chinesen haben im letzten Jahr so viel Solarleistung dazu gepackt, nicht nur Kapazität, wie die Amerikaner, zweimal so viel wie die Amerikaner in ihrer ganzen Geschichte. Diese Investitionen in regenerative Energien haben nichts mit den Grünen zu tun, weil in China gibt es keine Grünen, sondern das hat was zu tun damit, dass sich diese Investitionen lohnen. Deshalb sind 92% aller Neuinvestitionen in Energieerzeugung, Stromerzeugung regenerativ. 92%. Das sind absolut gute
Wahnsinn.
Nachrichten. Wenn Energie kein Problem ist, ist auch Wasser kein Problem, weil wir können mit Umkehrosmoseanlagen, mit Normenanlagen für Trinkwasser sorgen ohne Ende. Das, was ich als Präzisionsfermentation genannt habe, könnte eine Alternative sein. Das wird langsam gehen, weil wir wieder als Menschen Gewohnheiten ändern müssen. Aber das wird dazu führen, dass wir einen großen Teil über kurz oder lang der landwirtschaftlichen Fläche nicht mehr für die Viehzucht brauchen. Und es wird zu einem Überfluss an Nahrungsmitteln führen. Wird es dann immer noch Hunger geben? Wahrscheinlich, aber mit Sicherheit nicht, weil nichts da ist, sondern weil es wie heute eigentlich auch logistische Probleme gibt. Also längeres Leben, gesünderes Leben, sicheres Leben, preiswerterer Transport, sauberer Transport, saubere Energieversorgung. Das Leben im Überfluss ist nicht etwas, was nur geträumt ist.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt, um ehrlich zu sein gerade. Das ist also positiv, ich freue mich da drauf. Ja. Pero, mit Blick auf die Uhr, ich muss ein bisschen aufs Gas drücken, aber eine spannende Frage tatsächlich noch an der Stelle. Stell dir vor, du hast ein 10-jähriges oder 12-jähriges Kind vor dir sitzen. Was würdest du diesem Kind auf den Weg mitgeben, dass es in 10, 15 oder auch sogar 20 Jahren gut gewappnet ist?
Ich habe vorhin gesagt, das, was für uns bleibt, ist unsere Rolle als Mensch. Das gilt im Privaten natürlich, so war dem schon immer so, im Beruf aber auch. Das, was zählt, schon immer und in Zukunft noch mehr, ist ein, was ich nenne, ein exzellenter Mensch zu sein. Mhm. Ein Mensch, mit dem man es gerne zu tun hat. Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Ein Mensch, der logisch denken kann. Ein Mensch, der nach ethischen Prinzipien handelt. Ein Mensch, der initiativ ist. Ein Mensch, der kommunizieren kann. Und so weiter. Das sind für mich Eigenschaften eines exzellenten Menschen. Und das sind genau die Fähigkeiten, die wir entwickeln und trainieren sollten. Nicht nur bei kleinen Kindern, nicht nur bei Jugendlichen und Berufsanfängern, sondern eigentlich bei allen. Diese Fähigkeiten werden noch wichtiger, als sie es bisher waren. Sie werden hoffentlich nicht mehr so selten sein, wie sie es heute sind. Das Zweite, und es gibt natürlich keinen Knopf dazu, dem Kind jetzt das aufzubürden und es so zu programmieren, dass es genau das tut. Aber es braucht eben eine Lenkung, eine Leitung, eine Führung, die vor allen Dingen auf Zukunftsfreude basiert. Wir haben in Deutschland viel zu viel Zukunftsangst und wir dürfen weder die Mitarbeiter noch die Kinder mit Zukunftsangst führen. Wir müssen Zukunftsfreude stiften. Und dafür müssen wir sie zuerst in uns auch entdecken oder wiederentdecken oder zünden. Und mit dieser Freude auf Zukunft zu zeigen, welche Wirkung man im Leben erreichen kann, wenn man all diese Eigenschaften eines exzellenten Menschen hat. Plus Faszination für Technik, eine Ausbildung oder ein Studium in einem technischen Beruf, die hilft, sagen wir mal, technologisch bewanderter zu sein, Gefühl dafür zu haben. Welche das ist, ist praktisch egal, weil die werden sowieso alle veralten und unsere Fähigkeiten werden interessanterweise eher besser universeller, aber es braucht eine technische Orientierung. Idealerweise möglichst perfektes Englisch. Alle anderen Sprachen sind egal, weil KI das übersetzt. Und dann ist man ganz gut gerüstet. Aber diese Fähigkeit, diese Eigenschaft eines exzellenten Menschen ist der Kern.
Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Jetzt haben wir natürlich auch immer ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut, ne? Also wenn es um auch strategische Zukunftsplanung auch geht. Was empfiehlst du denn Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt auch, sage ich mal, kurzfristig bis mittelfristig, auf was sie achten sollen, wo sie jetzt auch wirklich mal ein Augenmerk drauflegen sollen? Also ich sage jetzt mal so die nächsten 1 bis 3 Jahre.
Also das, was wenn man ein Unternehmen richtig gut strategisch führt, schreibt man sich 5 oder 10 Annahmen auf, macht das mal ganz einfach. Was wird in 3 Jahren anders sein in meinem Markt als heute? Und was wird so bleiben? Diese Aussagen, das sind Zukunftsannahmen, die gebe ich meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern, Kollegen, die vielleicht im ähnlichen Geschäft sind. Jedenfalls, ich setze diese Annahmen mal der Kritik aus. Und dann höre ich mir an, was Leute anders sehen. Das ist Phase 1. Phase 2 ist dann, in dieser Welt, die ich da beschreibe, welche Aufgabe hat mein Unternehmen? Was ist meine Mission in dieser Welt? Aus welchem Antrieb mache ich das? Für wen mache ich das? Mit welcher Wirkung, die ich verspreche? Mit welchen Lösungen? Und wie ist das gesellschaftlich gut? Weil diese Kombination, diese 5 Elemente, sollten immer Teil einer Mission sein. Dann, was mittlerweile jeder kennt, aber so ein bisschen naiv behandelt wird, was ist meine Einzigartigkeit, also Positionierung? meine Einzigartigkeit aus Sicht der Kunden im Rahmen dieser Mission. Diese beiden Punkte müssen weniger, in der Regel weniger umfassen, als man bisher tut. Weil die meisten Unternehmen machen viel zu viel verschiedene Dinge. Es gibt viel zu viel Verzettelung und viel zu wenig Fokus, weil diese wenigen Dinge, die muss ich bereit sein, mit allen Mitteln und Kräften zu verteidigen und nach vorne zu treiben. Und gäbe es noch vieles, aber dann maximale Nutzung von KI-Ressourcen. Da dürfen durchaus ein paar tausend Euro monatlich draufgehen.
Ja.
Das, also je nach Größe des Unternehmens, aber das da, es gibt kein Argument, das nicht zu tun. Und es gibt auch keinen Beruf, in dem das nicht wichtig ist, oder kein Geschäftsfeld, in dem das nicht wichtig ist. Überall, wo das menschliche Gehirn bisher wichtig war, ist KI der absolute Förderer. Und ich glaube, das gilt für alles.
Wobei man aber auch sagen muss, man kann nicht einfach eine KI draufsetzen, sondern es gibt ja den schönen Spruch, shit in, shit out. Also eine gewisse Vorbereitung, sage ich mal, ist da schon vonnöten, damit das Ding auch richtig einschlägt. Ich sage immer so, das ist so die Kirsche obendrauf, aktuell zumindest, um das nach vorne zu treiben.
Das ist unsere Rolle. Wir als Chefs der KI, nochmal, wir setzen sie ein, wir setzen die Ziele, wir setzen die Leitlinien, beschreiben den Prozess, lassen uns dabei beraten von der KI, wie wir den Prozess machen. Wir nehmen die Ergebnisse ab und machen das im Loop, im Regelkreis und bleiben aber natürlich diejenigen, die das einsetzen.
Ja, ist krass. Ja, also es ist faszinierend, was da alles gerade schon passiert ist, was gerade aktuell passiert und was noch kommen wird in der Zukunft. Pero, ich könnte die ganze Zeit, den ganzen Abend mit dir füllen sozusagen, aber das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht müssen wir uns dann nochmal zusammensetzen. Zum Abschluss wieder, Pero. Wenn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne mit dir in Kontakt treten möchten oder sich auch weiter, sage ich mal, über das Thema Zukunftsstrategien oder Zukunftsmanagement informieren möchten, was können sie tun?
Man kann auf LinkedIn mir folgen. Man kann den deutschen oder den englischen YouTube-Kanal abonnieren. Man kann Mitglied, kostenfrei Mitglied der Bright Future Leaders werden. Das ist praktisch unsere Community der Menschen, die so ähnlich denken wie wir oder so ähnlich denken wollen wie wir und so ähnlich handeln wollen wie wir. Das ist auch kostenfrei. Da geben wir Online-Vorträge, Kompakt-Seminare, Werkzeuge, Wissen und so weiter. Das ist, wenn es einen wirklich interessiert, dann wird man da Mitglied, findet man auf unserer Website unter Wissen Bright Future Leaders.
Sehr cool. Lieber Peru, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ihr habt es gerade gehört, also wenn ihr da weiter noch mit Informationen bombardiert werden wollt, geht auf die Seite und werdet da kostenfrei Mitglied. Also ich werde das auf jeden Fall auch noch machen. Das war mir nämlich selber gar nicht bewusst. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Gebt uns gerne ein Like an der Stelle natürlich auf Spotify, Bewertungen sehr gerne auch. Und lieber Pero, vielen, vielen Dank an deine Richtung, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen kurzen Einblick, sage ich mal, über die Zukunft. Und ich sage explizit nochmal, du bist kein Zukunftsforscher, sondern ein Stratege oder ein Zukunftsmanager. Liebe Grüße nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann.
Danke, Ciao. Hermann. Tschüss.